Wir wollen in dem Gottesdienst steht anschliessen, weiterfahren, wo wir vor der Ferien aufgehört haben. Wir haben ja das erste Menschenpaar im Paradies begleitet und kommen heute eigentlich zu der zweiten Generation, zum Kain und zum Abel, dem ganz unterschiedlichen Brüderpaar. Und irgendwo geht es auch letztlich dann um die Frage Religion oder Glaube, aber auch um den Neid. In der Übersetzung Hoffnung für alle ist der Abschnitt überschrieben mit Neid und seine Folgen. Ich lese uns die Vers aus dem 4. Kapitel vom 1. Mosebuch, Vers 1 bis 16. Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Mit Hilfe des Herrn habe ich einen Sohn geboren, rief sie aus. Darum nannte sie ihn Kain. Ihren zweiten Sohn nannte sie Abel. Abel wurde ein Hirte, Kain ein Bauer. Die beiden wuchsen heran. Zur Zeit der Ernte opferte Kain dem Herrn von dem Ertrag seines Feldes. Aber Abel schlachtete eines von den ersten Lämmern seiner Herde und brachte die besten Fleischstücke dem Herrn als Opfer dar. Abels Opfer nahm der Herr an, das von Kain aber nicht. Darüber wurde Kain zornig und starrte mit finsterer Miene vor sich hin. »Warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden?«, fragte ihn der Herr. »Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du aber Böses planst, dann lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen, du aber beherrsche sie.« Kain schlug seinem Bruder vor, »Komm, wir gehen zusammen aufs Feld.« Als sie dort ankamen, fiel er über Abel her und schlug ihn tot. Da fragte der Herr, »Wo ist dein Bruder, Abel?« »Woher soll ich das wissen?«, wich Kain aus. »Ist es etwa meine Aufgabe, ständig auf ihn aufzupassen?« Aber der Herr entgegnete, »Warum hast du das getan? Das vergossene Blut deines Bruders schreit von der Erde zu mir. Darum bist du von nun an verflucht. Weil du in diesem Land einen Mord begangen hast, musst du von hier fort. Und wenn du dein Feld bebauen willst, wird es dir keinen Ertrag mehr bringen. Gejagt und gehetzt musst du von jetzt an umherirren. Diese Strafe ist zu hart, ich kann sie nicht ertragen,« erwiderte Kain. »Du verstößt mich aus meiner Heimat, und auch vor dir muss ich mich verstecken. Gejagt und gehetzt werde ich umherirren, und jeder, der mich sieht, kann mich ungehindert töten.« »Nein,« sagte der Herr, »wenn dich jemand tötet, wird er dafür siebenfach bestraft.« Und er machte ein Zeichen an Kain, damit jeder, der ihm begegnet, wusste, Kain darf man nicht töten. Dann verließ Kain die Nähe des Herrn und wohnte im Lande Not, ein Land des ruhelosen Lebens jenseits von Eden. Mit der Vertreibung vom ersten Menschenpaar aus dem Paradies hat irgendwie eine andere Zeit, ein anderes Leben angefangen. Ein Leben in der Distanz zu Gott. Eine gebrochene Beziehung zu Gott. Das Leben auf dieser Welt, das Leben in dieser Feindschaft zwischen dem Nachkommen der Frau und dem Nachkommen der Schlange, so wie es Gott in dem Fluchwort an die Schlange vorausgesagt hat. Aber auch das Segenswort von der Schöpfung und vom Schöpfer über die Menschen hat sich erfüllt. Adam und Eva haben Nachkommen bekommen. Als erstes ist der Kain auf die Welt gekommen. Und was Mutter da über ihn sagt, ist bemerkenswert. Man kann den Vers nämlich auch so übersetzen: Ich habe einen Mann gewonnen, den Herrn, den Erlöser. In den meisten Übersetzungen steht zwar da mit Hilfe des Herrn. Es gäbe aber eine einfache Erklärung für die ursprüngliche Form. Eva könnte sich einfach an das erinnert haben, als Fluchwort, an die Schlange, wo Gott gesagt hat, dass der Nachkomme von der Frau den Nachkommen von der Schlange wird besiegen. Darum hat sie ihn, den Herrn, den Erlöser, gemeint. Sie hätte noch nicht wissen können, dass der Kain eine ganz andere Richtung wird einschlagen und dass der wahre Erlöser dann erst viel später geboren wird. Der Kain hat noch einen Bruder bekommen, den Abel. Abel ist Schafhirt geworden und der Kain Landwirt. Und dann wird berichtet, dass die beiden Gott ein Opfer dargebracht haben. Die Eltern haben ihren Kindern ja sicher erzählt, warum sie aus dem Paradies raus vertrieben worden sind, dass sie ihre Tat bereut haben, aber auch, dass Gott ihnen trotzdem einen Ort zugewiesen hat, wo sie haben für ihren Lebensunterhalt arbeiten können. Sie haben ihre Kinder gelehrt, Gott gegenüber gehorsam zu sein und ihre Dankbarkeit durch ein Opfer auszudrücken. Beide sind also in dem Glauben von den Eltern erzogen worden und doch haben beide den Glauben ganz unterschiedlich gelebt. Und darum sind auch ihre Opfer von Gott unterschiedlich beurteilt worden. Am Abel sein Opfer ist angenommen worden, am Kain sein Opfer nicht. Warum? Ist Gott parteiisch? Jeder hat doch von dem gegeben, was er erschaffen hat. Und doch hat es auch einen Unterschied gegeben, wo bei Gott offenbar ins Gewicht fällt. Der Kain hat, so heisst es, einfach vom Ertrag des Feldes gegeben und geopfert. Aber der Abel hat von der ersten und besten von seinen Herden ein Opfer gebracht. Der Kain hat für sein Opfer das Erstbeste genommen und der Abel das Erste und das Beste. Das war der Unterschied. Und darin spiegeln sich die zwei Arten von Glauben. Zwei verschiedene Arten von Religiosität, oder vielleicht könnte man sogar sagen, es ist der Unterschied zwischen Religion und Glauben. Der Kain hat einfach eine religiöse Pflicht erfüllt. Die Eltern haben geopfert, also wird es wohl richtig sein, dass man auch opfert. Aber das Erstbeste war für ihn gerade genug gewesen. Ganz anders beim Abel. Er hat offenbar verstanden, was die Eltern ihnen über Gott erzählt haben. Bei ihm ist so etwas wie Ehrfurcht vor Gott aufgekommen. Er hat ihm gehorsam sein. Er hat ihm danken, und zwar mit dem Besten, was er hatte. So hat es auch der Schreiber vom Hebräerbrief gesehen, wenn es im 11. Kapitel, Vers 4 heisst: Durch den Glauben brachte Abel ein besseres Opfer dar als Kain. Und weil Gott in die Herzen gesehen hat, hat er auch gesehen, mit welcher inneren Haltung dass die beiden geopfert haben. Frage an uns: Mit welcher inneren Haltung leben wir unseren Glauben? Ist der Gottesdienst für uns ein Bedürfnis, das aus der persönlichen Beziehung zu Jesus kommt? Oder nur eine religiöse Pflichterfüllung, die wir vielleicht von unseren Eltern übernommen haben? Was sind wir bereit dafür zu geben? Dafür zu opfern, an Zeit oder Geld? Einfach das Erstbeste oder das Erste und das Beste, unser Leben, mit allem, was wir sind und haben. Und wir müssen uns da auch gar nicht mit anderen vergleichen. Gott sieht auch bei uns ins Herz und weiss, wie wir es meinen. Wo der Kain gemerkt hat, dass Gott sein Opfer nicht angenommen hat, ist er neidisch geworden auf seinen Bruder. Und aus dem Neid ist Hass und Wut geworden. Und jetzt wissen wir natürlich schnell, was da falsch läuft beim Kain. und sagen, pass auf, hör auf, so weiterzudenken. Aber müssen wir nicht manchmal aufpassen, dass uns nicht Ähnliches passiert? Dass neidvolle Gedanken aufsteigen können, wenn wir den Eindruck haben, dass Gott anderen Menschen vielleicht ein bisschen gnädiger ist als uns? Oder dass andere vielleicht einen besseren Draht zu Gott haben als wir? Es ist schnell passiert, dass der Neid an unserem Glauben kratzt. Und wir anfangen darum schnell schlecht über andere zu denken. Und jetzt wird deutlich, dass Gott nicht ein harter Diktator ist, der alles gerade bestraft, was wir falsch denken oder machen. Gott spricht keinen auf sein falsches Denken an. Warum bist du so zornig? Warum denkst du so negativ? Nicht, weil es Gott nicht gewusst hätte. Aber indem er ihn darauf anspricht, gibt er ihm die Möglichkeit, sich zu äußern. Er gibt ihm die Möglichkeit, sich zu beruhigen und anders zu denken und umzukehren. Aber der Kain verschließt sich dieser Chance. Und dann antwortet Gott selber, wenn du Gutes im Sinn hast, dann kannst du doch fröhlich reinschauen und jedem ins Gesicht schauen. Wenn du aber Böses planst, lauert die Sünde dir auf, sie will dich zu Fall bringen, du aber herrsche über sie. Gott versucht alles, um den Kain zur Umkehr zu bringen, zu bewegen. Er fordert ihn auf, seine bösen Gedanken auf die Seite zu legen, am Bösen nicht nachzugeben, sondern Widerstand zu leisten. Und damit ist eine wichtige Wahrheit ausgesprochen, nämlich, dass die Macht vom Bösen begrenzt ist. Wir sind an der Macht vom Bösen nicht hilflos ausgeliefert. Wir können Widerstand leisten. Wir können uns fürs Gute und gegen das Böse entscheiden. Und im Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 7, finden wir eine Anleitung dazu. Da heißt es nämlich, unterstellt euch Gott im Gehorsam und widersetzt euch mit aller Entschiedenheit dem Teufel, dann muss er vor euch fliehen. Wendet euch zu Gott, dann kommt er zu euch. Mit Gottes Hilfe können wir am Bösen widerstehen. Wenn es nicht so wäre, dann würde es Gott in seinem Wort nicht dazu auffordern. Das heisst, wir sind verantwortlich für das, was wir tun. Auch der Kain hätte sich da fürs Gute können entscheiden. Aber er hätte nicht wollen. Er verschließt sich dem Reden von Gott. Er leistet dem Bösen gegenüber keinen Widerstand, sondern läuft gerade darauf zu und bringt seinen Brüder um. Die Sünde der Eltern setzt sich irgendwie fort bei den Kindern. Da wo Menschen vor Gott und seinen Gebot abwenden, da geht die Tür zum Neid, zum Hass, zu der Wut speerangelweit auf. Und bis heute sind wir jeden Tag aufgefordert, uns zwischen Gut und Böse zu entscheiden. Und selbst nachdem der Kain seinen Brüder umgebracht hat, geht Gott ihn noch nicht auf. Ist Gottes Geduld noch nicht am Ende? Denn er spricht ihn nochmal darauf an und gibt ihm damit eine weitere Chance, seine Tat einzugestehen oder zu bereuen. Und fragt, wo ist dein Brüder? Aber der Kain verharrt weiter in der Ablehnung und wird sogar überheblich und sagt, ich weiss es nicht. Ich kann ja nicht ständig auf meinen Brüder aufpassen. Und jetzt wird Gott ernst und verflucht den Kain. Verflucht bist du, weil du das getan hast. Gejagt und gehetzt musst du von jetzt an umherirren. Der Kain wird verflucht, er wird aus der Gemeinschaft mit Gott vertrieben und auch aus der Gemeinschaft mit den Menschen. Gott trennt irgendwie das Böse vom Guten und verurteilt den Kain zum verzweifelten, ziellosen Leben, umherirren. Und erst jetzt zeigt er keine kleine Spur von Einsicht und sagt, nein, die Strafe, die Schuld ist schwer, ich kann sie nicht tragen. Heimatlos und gottlos will er jetzt doch nicht sein. Vielleicht ahnt er jetzt etwas von den Konsequenzen von seinem Verhalten und hat Angst, selber umgebracht zu werden. Ja, Schuld kann einen Menschen schwer belasten und kann ihn in Angst und Verzweiflung führen. Und was jetzt vielleicht kaum noch zu begreifen ist, Gott ist immer noch gnädig. Er geht auf den Einwand, auf die Klage vom Kain ein und sorgt mit einem geheimnisvollen Schutzzeichen dafür, dass ihm niemand etwas antun kann. Selbst im Gericht ist Gott barmherzig und gnädig. Auch der Kain darf weiterleben und kommt so eine weitere Chance über umzukehren. Denn wenn der Kain da Buße da hat, hat ihm Gott vergeben. Aber der Kain will nicht. Er kehrt Gott den Rücken und wohnt, wie es heisst, im Land in Not, jenseits von Eden. Das ist nicht nur eine geografische Bezeichnung, sondern einfach der Ausdruck von einem Leben in der Ruhelosigkeit, in der Nichtigkeit. Es wird dabei das Leben, draussen, das Leben getrennt von Gott bezeichnet, in einer gottlosen Welt, einfach so zwischen Leben dürfen und sterben müssen. Ein Leben ohne Sinn und Ziel. So wie der Ungehorsam von den ersten Menschen Trennung gebracht hat zwischen Gott und Mensch, so hat ihm kein Sinn Ungehorsam Trennung zwischen den Menschen gebracht. Und man redet darum da auch vom sozialen Sündenfall, dem Bruch zwischen den Menschen. Und wie viele Opfer der Bruch von Neid und Hass bis heute fordert, ist erschreckend und in unserer Zeit überhaupt ja manchmal fast nicht mehr auszuhalten, wenn jeden Tag eine neue Schreckensmeldung durch die Medien läuft. Und trotz all dem hat Gott Geduld mit der Menschheit noch nicht verloren. Er lässt uns leben und gibt uns immer wieder eine Chance zur Umkehr. Keiner ist so schlecht, dass er nicht zu Gott könnte umkehren. Keine. Die gute Nachricht, die begegnet uns da schon in den ersten Kapitel der Bibel. Und es ist wieder der Schreiber vom Hebräerbrief, der von da eine Brücke schlägt ins Neue Testament. In Hebräer 12, 24 sieht er eine Parallele vom Abel zu Jesus, wenn es heisst, das Blut Jesu redet mächtiger oder bewirkt mehr als das Blut Abels. Der gerechte Abel ist vom ungerechten Kain erschlagen worden. So ist auch der gerechte Jesus von Ungerechten gekreuzigt worden. Aber sein Blut bewirkt mehr, denn so heisst es, das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Darum gilt heute nicht mehr das Schutzzeichen vom Kain, sondern das Zeichen vom Kreuz. Wer unter dem Zeichen lebt, wer das Kreuz von Jesus und seine Vergebung in Anspruch nimmt, der muss nicht mehr heimatlos und gottlos leben. Der muss nicht mehr sinn- und ziellos umherirren und nach einem verlorenen Paradies suchen. Durch den Glauben dürfen wir wieder in die Gemeinschaft mit Gott zurückfinden und in seinem Frieden und unter seinem Schutz leben. Wo berührt dich Gott mit dem Abschnitt am meisten? Bei der Frage von der religiösen Pflichterfüllung oder dem persönlichen Glauben? Oder beim Widerstand leisten gegen Neid, Hass und Wut, wenn wir versucht sind, Gottes Gebot damit zu übertreten? Oder einfach beim Staunen über die Geduld von Gott, wo uns immer wieder eine neue Chance gibt, zum Umkehren. egal wo Gott uns berührt, wir sind jeden Tag herausgefordert, uns fürs Gute zu entscheiden und dem Bösen in jeder Form zu widerstehen. Und Gott zeigt uns in seinem Wort, ja, wie wir das können. Unterstellt euch Gott im Gehorsam und widersetzt euch mit aller Entschiedenheit dem Bösen. Dann muss er vor euch fliehen. Wendet euch Gott zu, dann kommt er euch zu Hilfe. Das ist die Einladung von Gott zu einem Leben unter seinem Schutz und unter seinem Segen. Und es ist an uns, diese Einladung jeden Tag neu anzunehmen. Amen.